Was haben wir denn da? Aufgabenstellung. Ja, für diesen einen Kunden soll ich so ein Design entwerfen. Okay, was sind denn da die Vorgaben? Jetzt haben wir 14:30 Uhr. Ja, habe ich noch gut Zeit. Fange ich gleich mal an. Genau, das schieben wir dahin und das machen wir so. Dann gibt es auch eine Richtlinie, rechte Spalte. Ja, das funktioniert. 15:30, 16:30. Das schaffe ich bis 17:30. Okay, gut. Und wenn ich das jetzt so mache, ja, das funktioniert. Halt, Moment. Funktioniert das überhaupt? Wenn jetzt der Kunde das aus seiner Perspektive sieht und das mit dem Design, das versteht doch überhaupt keiner. Nee, das muss ich nochmal ganz anders machen. Das klappt ja gar nicht. Okay, jetzt ist schon 17:30 Uhr. Aber das muss jetzt sein. Ich kann das ja morgen dazu präsentieren. Das muss ja auch mal vom Kunden her gedacht werden. Okay, das mache ich. Das denke ich nochmal ganz durch. Wie müsste das aussehen, damit die Botschaft, die er eigentlich rüberbringen will, auch ankommt? Wir nehmen die Gestaltungselemente, die er selber besetzt, richtig. Das heißt, ich muss das komplett nochmal umbauen, aber das, ah, oh, jetzt schon Sechse, hey. Ja, aber das muss sein. Wie soll ich denn das morgen der Silke präsentieren soll? Ich kann ja ganz sagen, ich habe da nicht mitgedacht. Gut, das mache ich jetzt heute. Das ziehe ich heute noch durch. Kurz vor 8. Jetzt langt es mir aber. Ich gehe jetzt heim. Es war ein ganz schön anstrengender Tag. Hey, ich bin mal gespannt, was ihr morgen sagt. Ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben da, und ich glaube, das ist der Volltreffer geworden. Gut, alles vorbereitet. Die Silke kommt, glaube ich, gleich. 8:30 Uhr. Passt alles just in time. Das ist wunderbar. Ah ja.
Hi Christoph,
Hi Silke, schön, dass du
wir
da
sollten
bist.
doch die Präsentation heute machen, ne?
Genau, ich
Zeitreise.
hab das alles schon mal vorbereitet. Folgendes ist mir gestern Abend noch aufgegangen.
Ja, mir geht auf, hier fehlt ein Komma. Du musst hier ein Komma
Ja,
reinmachen.
genau. Und zwar, das ist ja das Konzept erstmal. Das Grundkonzept, so wie der
Du,
Kunde
der
das will, das.
Zeilenumbruch hier passt auch überhaupt nicht, die Seite. Das sieht ja total bescheuert
Das,
aus an der
ja, das
Stelle.
ist doch ein Detail jetzt. Aber überleg doch mal, wenn wir vom Kunden das her denken wollen, müssen wir das ganz anders aufbauen. So wie der das vorgeschlagen hat, kann das nicht funktionieren. Ich habe da gestern Abend nochmal drüber nachgedacht und das ist jetzt die
Also
Variante,
weißt du, wir hatten doch
die.
da, das ist mir alles zu kompliziert und viel
Ja,
zu
nein,
schwurbelig.
Moment.
Wir hatten doch am Anfang da so ein ganz
Ich habe doch,
klares, einfaches
was
Konzept.
ich meine
Das will ich
ist,
haben, das
was
machst du
mein,
nochmal.
ja,
Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss ins
aber
nächste
ich habe
Meeting.
doch, hast du dir schon mal das angeschaut?
2 machst du nochmal eine Präsentation mit diesem einfachen Design. Wir sehen uns, ich muss ins nächste Meeting. Ciao.
Okay. Wir sehen uns. Das war jetzt klare Ansage. Ja, was mache ich jetzt damit? Das ist halt so mit Menschen, die nichts taugen, ne? Da gibt man sich Mühe und versucht sein Bestes zu geben und was kommt dabei raus? Murks. Ich sollte endlich mal verstehen, dass ich nichts tauge. Ich sollte endlich mal einverstanden sein damit. Immer wieder versuche ich das. So ein Depp bin ich. So ein Ah. Das war keine Erfindung. Das hat in meinem Leben echt so stattgefunden und zwar nicht nur einmal, sondern über Jahre hinweg. Und darum soll es heute auch gehen. Es soll heute um die Frage gehen, die wir gerade schon von den Kindern gehört haben, auch, wer bist du eigentlich? Ich hatte nämlich ein ganz, ganz großes Problem in meinem Leben. Auf die Frage hin, wer bist du, hatte ich eine ganz klare Vorstellung, was da die Antwort drauf ist. Ich male es euch mal hier in die Mitte hin. Das bin ich. Das seid ihr. Das ist das, was euch ausmacht. Das ist eure Identität. Und ich habe gesagt, wer bin ich? Ganz klar, meine Leistung. Das, was ich bringen kann, das, was ich darstellen kann, das, was ich anderen Menschen leisten kann, das, was ich auf der Arbeit, im Beruf, im Privatleben, das definiert mich, das bin ich, meine Leistung. Gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Leute könnten sagen, ich bin ein Vater, ich bin eine Mutter, ich bin die Frau vom Pastor, ich bin Kollege, Freund. Das sind dann Beziehungen. Also ich kann mich auch über Beziehungen definieren. Oder ich habe eine gewisse Stellung auf der Arbeit. Ich bin vielleicht Chef, Angestellter. Vielleicht bin ich auch stark oder schwach, wichtig oder unwichtig. Auch das sind Sachen, die mich definieren. Ganz beliebt Eigenschaften. Manche sind dick, manche eher dünn, manche sind dumm, manche sind schlau. Manche haben Fähigkeiten, die andere nicht besitzen. Manche sind schön, manche sind hässlich. Zumindest glauben wir das von uns. Wieder etwas, was mich definiert. Und so geht die Geschichte weiter. Philosophen und Psychologen haben sich da natürlich auch Gedanken gemacht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man überhaupt einen Menschen definieren, also eine Identität eines Menschen definieren kann. Entweder gibt es von außen verschiedene Sachen, die dich beschreiben. Also du unterscheidest dich zu einer anderen Person. Ich unterscheide mich jetzt zum Manfred, weil ich andere Beziehungen, andere Eigenschaften, andere Möglichkeiten habe. Oder ich identifiziere mich mit einer gewissen Gruppe. Zum Beispiel bin ich ein Deutscher, weil ich in Deutschland lebe. Oder ich bin Christ, weil ich Jesus angenommen habe und damit habe ich ziemlich viele Gemeinsamkeiten auf der Welt. Oder ich bin Bayern-Fan und identifiziere mich mit den ganzen Bayern-Fans. Oder ich bin Pole, Tscheche, Slowake oder sonst wer. Zweite Möglichkeit, sich zu identifizieren, sich eine Identität, eine Wirklichkeit zu geben. Komm noch gerne rein. Natürlich haben sich unsere Psychologen da auch noch mehr Gedanken gemacht und haben gesagt, das kann es ja noch nicht sein. Weil wenn man da mal drauf schaut, das sind ja alles Sachen, die von außen kommen. Ich habe ja noch gar nicht auf mich selber geschaut, was macht mich eigentlich selber aus? Viele Leute haben hier mit einem Namen geantwortet, so als Beschreibung von mir selber. Die Psychologen sagen dann, also die Summe deiner Erinnerungen, das ist eigentlich das, was dich ausmacht. Das, was du erlebt hast und das, woran du dich dann erinnern kannst, was du erlebt hast, das bist du. Schwierig wird es bloß dann, wenn wir uns mal überlegen, wie in meinem Fall jetzt hier, was passiert eigentlich, wenn diese Dinge wegbrechen. Da habe ich einen schönen Absatz gefunden in Wikipedia, da steht drin, allgemein verliert ein Mensch dann seine Identität, wenn er sich so verändert bzw. von außen beeinflusst wird, dass wesentliche Kriterien entfallen, anhand derer er sich identifiziert. Sprich, wenn diese Dinge in deinem Leben wegfallen, wenn du nicht die Leistung bringen kannst, wenn du deine Familie, dein Land, deine Zugehörigkeit verlierst, dann verlierst du dich selber. Du weißt nicht mehr, wer du bist. Und das ist auch mir passiert. Ich habe meine Identität über meine Leistung geholt und als ich diese Leistung nicht bringen konnte, ist mein Wert und mein Ansehen gesunken. Und zwar so drastisch und so schnell, dass ich sogar körperlich Probleme bekommen habe dadurch. Was machen wir damit? Wir brauchen irgendwas, was uns einen Halt gibt. Wir brauchen irgendwas, was nicht sich dauernd ändert. Sogar die Psychologen fragen sich das, also ein Derek Parfit zum Beispiel, der sagt, woran machen wir eigentlich unsere Identität fest? Ist es jetzt unser Bewusstsein? Ist es jetzt unser soziales Umfeld? Ist es jetzt unsere Biologie? Was ist denn jetzt der Halt? Und ganz klar, es gibt immer eine Möglichkeit, mal zu schauen, wer ich eigentlich bin. Das ist der Punkt, wo ich eigentlich herkomme. Wie bin ich eigentlich entstanden? Es gibt zwei Antworten drauf, die schön weit verbreitet sind. Die erste Antwort ist die Evolutionstheorie. Das bedeutet, du bist zwar einzigartig, aber du bist durch Zufall entstanden. Das heißt, du bist ein einzigartiger Zufall. Was ist der Wert eines einzigartigen Zufalls? Das ist ungefähr der gleiche wie die Schnecke draußen im Garten, die meinen Salat frisst. Die ist auch ein einzigartiger Zufall. Also es, Da gibt es keinen Wert. Und das ist ja auch die Schwierigkeit unserer Psychologen. Sie haben nur Werte von außen. Es gibt nur Möglichkeit, von außen zu schauen, weil selber gibt es überhaupt keinen Halt, den sie irgendwo finden. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Es gibt eine Absicht. Es gibt jemanden, der gesagt hat, ich will, dass die Sandra, der Thomas, die Lissy oder wer auch immer existiert. Ich will, dass diese Person mit ihren Eigenschaften, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Fehlern, mit ihren ganzen, mit der Summe ihres ganzen Seins, mit dem, was sie ist, mit dem, was sie ausmacht, mit so dick, so dünn, so schlau, so dumm, wie sie ist. Ich will, dass diese Person lebt. Und ich tue etwas dafür, damit sie lebt. Die Schöpfung. Das da unten ist jetzt symbolisiert mal die Schöpfung. Das ist die Schöpfungskraft. Mit dieser Schöpfung haben wir auf einmal einen Wert. Wir haben einen Wert, den wir vorher nicht hatten. Wir haben einen Orientierungspunkt, wir haben einen Kompass im Leben. Wir können immer noch in alle Richtungen gehen, aber ein Kompass, der zeigt immer nach Norden. Ich habe immer einen Halt, der mich wieder ausrichtet. Und obwohl ich das weiß und obwohl ich schon lange in dieser Gemeinde war und viele Jahre das gewusst habe, dass das stimmt, habe ich es in meinem Herzen nicht verstanden. Und deswegen rede ich heute zu euch. Deswegen erzähle ich euch heute, was ihr bestimmt alle schon wisst, aber was bei ganz vielen noch nicht angekommen ist. Wir haben also einen Wert, wir sind von Anfang an gewollt, wir haben von Anfang an eine Bestimmung. Die Schwierigkeit ist nur, die Verbindung fehlt auch von Anfang an. Ein bekannter christlicher Leiter hat mal auf die Frage hin, was musst du eigentlich tun, um in die Hölle zu kommen? Ganz richtig geantwortet, gar nichts. Das ist schon die Perspektive, die du sowieso hast, du musst überhaupt nichts mehr tun. Du bist so geboren worden. Du hast von Anfang an keine Verbindung mehr zu deiner Schöpfungskraft, zu deinem Schöpfer. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, aber ihr wisst es, es gibt sowas wie Sünde, es gibt sowas wie eine Verunreinigung. Und das, was mich begeistert hat, das, was mich neugierig gemacht hat, war mal die Definition dazu. Ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite. So. Was bedeutet es eigentlich, dass wir von unserem Schöpfer getrennt sind und warum ist das so? Unser Schöpfer ist etwas Einzigartiges. Alles an ihm ist unvergleichlich. Es gibt nichts, wo irgendjemand etwas Ähnliches besitzen würde. Er ist absolut machtvoll. Er hat das komplette Universum, die kompletten Strukturen. Alles, was wir sehen, was wir besitzen, hat er geschaffen. Und er ist Lebensspender. Das heißt, von ihm geht das Leben aus. Und das kann man in einem Wort wunderbar zusammenfassen. Das bedeutet nämlich auch dieses Wort. Das ist das Wort heilig. Unser Schöpfer ist heilig. Und wir sind durch unser Verhalten, durch unsere Entscheidungen, nicht in seiner Gegenwart sein zu wollen, also unser eigenes Ding zu drehen auf Deutsch, aus dieser Heiligkeit rausgetreten. Wir haben uns verunreinigt durch Sünde. Jetzt ist es so, dass diese Trennung von unserem Schöpfer in erster Linie mal nicht gut für ihn ist, weil er jetzt nicht verunreinigt wird durch uns. Das ist nämlich Quatsch, er kann das gar nicht verunreinigt werden, sondern es ist gut für uns. Warum ist es gut, dass wir von unserem Schöpfer getrennt sind, obwohl das doch unser Ursprung ist, obwohl das das ist, wo wir eigentlich ja, die ganze Kraft, die ganze Identität herbekommen? Um das zu verstehen, also so hat es auch mir jemand erklärt und so habe ich ganz toll verstanden, kann man als Beispiel die Sonne nehmen. In unserem Sonnensystem ist die Sonne einzigartig, kommt nur einmal vor, sie ist absolut kraftvoll, sie ist die größte Energiequelle, die wir haben und sie ist Lebensspender. Natürlich kommt nicht aus der Sonne das Leben, das haben manche gedacht und sie dann angebetet, das stimmt jetzt nicht, aber durch die Sonne existiert das Leben auf dieser Erde. Wäre die Sonne nicht da, wäre hier alles tot. Also das ist diese Sonne, der Lebensspender. Die sieht eigentlich ganz toll aus. Da möchte ich gerne mehr davon, oder? Ich habe ein zweites Bild von der Sonne mitgebracht. Wenn man mehr davon will, dann will man ja immer näher hinkommen. Das ist die gleiche Sonne. Viel näher dort. Und das ist eine andere Perspektive. Wir haben drei Wörter gehabt. Wir haben gesagt einzigartig, wir haben gehabt kraftvoll und lebensspendend. Und das ist jetzt das zweite. Unglaublich mächtig, unglaublich kraftvoll. Was passiert, wenn du dich diesem Ding näherst? Du wirst pulverisiert. Und das ist das Gleiche, was passiert, wenn wir uns in unserer Unreinheit, in unserer Verunreinigung der Heiligkeit Gottes nähern. Wir werden sofort vergehen, pulverisiert. Es gibt überhaupt keine Überlebenschance. Was machen wir draus? Gott hat uns zwei Wege ja gegeben. Er hat gesagt, der erste Weg. Ich weiß, ihr Menschen, ihr versucht es gern alle selber. Ihr wollt euer eigenes Ding drehen, habt ihr von Anfang an so beschlossen. Okay, ich gebe euch eine Anleitung. 5 Bücher Mose, steht genau drin, wenn ihr das macht, habt ihr eine Anleitung, wie ihr zu mir kommt. Ihr müsst es nur einfach genau so befolgen. Und denkt dran, Heiligkeit bedeutet, entweder du hast 100% oder bist tot. Die zwei Optionen hast du und das haben manche Priester auch am eigenen Leib erfahren. Die hatten nämlich nur 98% und die haben es nicht überlebt. Wie viele Menschen haben es geschafft? Keiner. Es haben alle versucht, in einer Ernsthaftigkeit, wenn wir uns alle zusammennehmen, haben wir die nicht. Das hat keiner geschafft. Das war auch Absicht. Gott wollte uns bloß zeigen, er wollte sagen, schaut mal her, aus eurer Kraft wird es nichts. Aus eurer Kraft funktioniert es überhaupt nicht. Und er hat einen genialen Schachzug gemacht, heute mal aus einem anderen Blickwinkel. Er hat seine Heiligkeit zu uns auf die Erde herabgesandt. Eigentlich, wo wir sagen würden, kannst du das bitte lassen, wir wollten noch länger leben. Aber er hat einen Weg gefunden, wie er das machen kann, durch seinen Sohn Jesus. In Menschengestalt, geboren in einem Menschen, hatten wir auf einmal die Möglichkeit, mit Gottes Heiligkeit wieder in Kontakt zu kommen. Ganz spannender Vorgang. Und was ist jetzt passiert? Früher war es ja so, wenn du dich als Priester gereinigt hast und du warst dann total rituell gereinigt und es kam irgend so ein Kranker und der hat dich berührt, dann ist diese Unreinheit des Kranken auf diesen Priester übergegangen und der war wieder unrein und es hat alles wieder von vorne angefangen. Und jetzt kommt die Heiligkeit Gottes in Jesus auf die Erde. Und Jesus macht genau das. Der geht zu den Kranken und fasst die an. Der geht zu den Leprabefallenen, fasst die an. Der geht zu den Dämonenbesessenen, fasst die an. Der fasst Tote an, das war sowieso verboten. Und was ist passiert? Ist er unrein geworden? Nein. Gottes Heiligkeit hat angefangen, von ihm auszugehen, zu dem, was verunreinigt ist, und hat es rein gemacht. Die Kranken wurden heil. Die Leprabefleckten wurden rein. Die Toten sind auferstanden. Die Dämonen wurden ausgetrieben. Der hat das ganze Spiel umgedreht und er hat es so weit gebracht, dass an seinem Kreuz das Ganze vollendet wurde. Und das ist die gleiche Botschaft wieder. Okay, was heißt Kreuz? Kreuz heißt, dass Jesus, ja, was hat er da eigentlich gemacht? Was heißt ein Kreuz? Da man das immer so schwer verstehen kann, was das eigentlich heißt, habe ich euch auch wieder was mitgebracht. Das ist eine ganz normale Metallschüssel, da fülle ich jetzt heißes Wasser rein. Für die, die gut riechen, nicht so gut. Essig. Mir ist vor ein paar Monaten mal ein Bild über den Weg gelaufen. Da hat jemand wunderbar beschrieben, was heißt es jetzt, diese Geschichte mit Jesus. Und das ist ganz eng verbunden mit der Art und Weise, wie wir auch hier taufen. Was passiert in der Taufe? In der Taufe gehst du her und wirst in Wasser eingetaucht. Das heißt, ich habe hier so ein weißes, schönes Tuch. Das bin ich und das bist du. Und in der Taufe wird dieser Mensch mit seinen ganzen Eigenschaften in das Wasser eingetaucht. Und jetzt passiert Folgendes. Das bedeutet ja, ich bin zu Jesus gekommen und ich habe seine Heiligkeit gesehen, ich habe erkannt, ich kann davor nicht bestehen. Und ich habe gesagt, Herr, bitte nimm du diese Unreinheit von mir weg. Und die Taufe als Symbol macht das. Taufen heißt ja eintauchen. Der Taufbegriff kommt übrigens vom Färben vom Stoff auch. Und wenn dieser Stoff dann aus dem Wasser rauskommt, hat er eine neue Farbe. Der komplette Stoff wurde gefärbt. Der war vorher weiß, jetzt ist er rosa. Okay, das ist jetzt eine ganz banale Geschichte eigentlich. Das ist aber jetzt, das führt uns zu einem Knackpunkt, den ganz viele Christen nicht in sich verstanden haben. Mich eingeschlossen. Es gibt da einen Bibelvers, den hat mir der Michael noch mitgegeben, der passt da wunderbar dazu. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Der Lappengrad, das war eine komplett neue Farbe. Wir haben Christus praktisch angezogen als neues Kleid. Und jetzt gibt es eine fiese Frage, die ich euch stellen möchte. Wie heilig, gerecht, angenommen, in dem, wie du jetzt hier bist, in dem, wie du sitzt, mit deinen Fehlern, mit deinem Versagen, wie heilig, gerecht und angenommen vor Gott bist du im Vergleich zu mir? Und ich möchte jetzt nebenbei erwähnen, ich mache bestimmt mehr als du in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ich fleißiger bete, aber ich könnte es mir vorstellen. Überleg dir nochmal genau. Jetzt würdet ihr sagen, na gut, also den Christoph, den packen wir noch. Ich setze euch einen zweiten Maßstab. Wie heilig, gerecht und angenommen, geliebt von Gott, bist du im Vergleich zu Paulus? Paulus, also wenn es irgendjemanden gibt, der hat das halbe Neue Testament geschrieben, der sein ganzes Leben dem Evangelium gewidmet hat, der sein ganzes Leben hingegeben hat, der gelitten hat, oder Mutter Teresa, vielleicht ist das für andere besserer Bezug, Billy Graham würde mir noch einfallen. Ist das dasselbe Level, wie wir sind, oder sind wir da ein bisschen drunter? Letzte Frage. Wie heilig, gerecht und angenommen bist du im Vergleich zu Jesus? Das ist jetzt schon Richtung Blasphemie für manche Gemeinden. Also, sind wir vor Gott auf demselben Maßstab der Annahme, wie Jesus bei Gott ist? Ich lese euch dazu drei Bibelstellen vor. 2. Korinther 5,19, da steht: Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Okay, nicht anrechnet. Wie viel Prozent Heiligkeit ist jetzt nicht angerechnet? Oder Römer 5,1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Haben wir Frieden. Wie viel Prozent Heiligkeit ist das für dich? Kolosser 2,13, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Haben wir ja gerade festgestellt und sehen wir hier noch, Tod heißt Verbindung getrennt. Tod aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Unbeschnitten, auch so ein Wort für sündig. Doch, und jetzt kommt's. Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Das ist Gegenwart. Und wie viel bitte ist alle? 100%. Also die entscheidende Frage. Bist du so heilig, so gerecht und so angenommen vor Gott wie Jesus? Ja oder nein? Wen sieht Gott, wenn er dich sieht? Diese rote Farbe symbolisiert das Blut Jesu. Wenn Gott dich anschaut, was sieht er? Welchen Grad der Heiligkeit sieht er? Deinen oder den von Jesus? Er sieht den von Jesus. Jesus hat ja deine Sünden getragen. Er ist ja der Maßstab. Das heißt, wir sind vor Gott genauso heilig. Wir sind genauso geliebt. Wir sind genauso angenommen wie sein eigener Sohn. Damit lässt sich doch im Alltag was anfangen. Ich möchte zum Abschluss euch noch eine Bibelstelle mitgeben und davor was sagen, was mit meiner Leistung zu tun hat. Es gibt nämlich ein paar Christen, das sind sogenannte Superchristen, die gibt es eigentlich gar nicht, aber da hat jeder einen in seinem Kopf irgendwo hinten drin. Die Superchristen stehen 4 Uhr morgens auf, beten 3 Stunden, gehen dann auf die Arbeit, wo sie selbstverständlich die Besten sind, kommen abends heim, haben mit ihrer Familie eine tolle Zeit, sie sind nämlich überhaupt die besten Familienleiter und Väter, die es gibt. Und wenn sie mit der Familie um 8 Uhr abends fertig sind, fahren sie noch in der Gemeinde, sie sind nämlich gleichzeitig ältester Diakon und Pastor dort. Das sind sogenannte Superchristen, wir wissen alle, dass es die nicht gibt, aber es gibt bei uns eine ganz große Gefahr, dass die irgendwo in unserem Hinterkopf rumspuken. Und wenn wir uns dann fragen, mit meinem Leben vor Gott, kann ich da irgendwas machen, damit ich vor ihm besser dastehe? Kann ich irgendwie besonders gut beten? Kann ich irgendwie besonders gut Lobpreis machen? Kann ich jeden Tag fasten, überhaupt nichts mehr essen? Kann ich von mir aus irgendwas bringen, was Gottes Liebe, Gottes Annahme, Gottes Gerechtigkeitsblick zu mir ändert, was dem irgendwas hinzufügt? Jetzt so, wie du da bist, kannst du irgendwas machen, was daran etwas drauf gibt? Paulus hat die gleiche Frage mal gehabt und er hat die in Galater 2,21 beantwortet. Da schreibt er, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, also wenn durch das eigene Tun, wenn durch die Möglichkeit, dass du irgendwas machen kannst, damit du gerecht vor Gott bist, so ist Christus vergeblich gestorben. Das ist für die Galater eine ganz krasse Ansage. Der sagt ihnen, wenn ihr in dieser Meinung bleibt, dass ihr irgendwas hinzufügen könnt zu der Gnade Gottes, dann sagt ihr damit, Jesus ist umsonst für dich gestorben. Und das ist eine Ansage. Und damit beende ich das auch und ich möchte euch diese 2 Punkte nochmal mitgeben. Mein Wert, das, was mich ausmacht, wird nicht bestimmt durch meine Leistung auf der Arbeit, durch das, was Freunde über mich sagen, durch das, was irgendwo auf diesem Welt, in diesem Leben passiert. Mein Wert wird von meinem Ursprung her bestimmt. Und dieser Ursprung her, das ist der, der mich wollte, das ist der, der mich geschaffen hat. Und das ist der, der mit mir leben will. Das ist mein Wert. Und damit gehe ich jetzt raus in diese Meetings rein und sage, wenn ich da das Design gemacht habe und wenn das zerrissen wird und wenn alles nichts wert ist, das kann mir nichts mehr anhaben. Ich kann da rausgehen und sagen, okay, ich muss nur schauen, dass ich meine Zeit so manage, dass ich da nicht zu viel investiert habe. Aber mein Wert schadet das nicht mehr. Das ist so ein kleiner Punkt, der versucht, da irgendwas hinzuzufügen. Der kann gegen diese Sonne da nichts ausrichten. Das ist der eine Punkt. Der hat in meinem Leben einen totalen Unterschied gemacht. Und ich bete auch, dass in eurem Leben das wirklich durchdringt. Und der zweite Punkt. Sind wir wirklich erlöst? Sind wirklich unsere Sünden vergeben? Sind wir wirklich gerecht gesprochen vor Gott? Oder muss ich noch irgendwas tun? Und das sage ich jetzt gar nicht mal zu euch, das sage ich erst zu mich. Das treibt mich total oft. Ist das jetzt die richtige Entscheidung? Muss ich jetzt noch nicht irgendwas hinzufügen? Habe ich jetzt mich genug vorbereitet? Habe ich jetzt alles getan, damit Gott mit mir zufrieden ist? Das ist keine Frage Gottes, das ist eine Frage von Christoph. Gott ist mit mir zufrieden. Seine Zufriedenheit ist nämlich nicht abhängig von meiner Leistung. Seine Zufriedenheit ist nur abhängig von dem, was er in Jesus in mir sieht. Also, wir haben einen festen Ausgangsbasis, einen Wert und wir sind total angenommen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen und mehr, glaube ich, braucht man in diesem Leben gar nicht erst suchen. Amen.